NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Januar 1783. Der Geburtstag des französischen Schriftstellers Stendhal.
Ich habe nichts zu lesen, also schreibe ich. Es ist das nämliche Vergnügen, nur heftiger.
Ohne Zweifel ein Schriftsteller. Bei Stendhal allerdings kommt noch einiges hinzu. Er war über Jahre Soldat der Armee Napoleons, wenn auch nicht unbedingt in vorderster Front. Er war Abenteurer, Dandy, Reisender, Musikliebhaber, kritischer Geist. Frauenheld ohnegleichen. Er selbst, nach seinem Beruf gefragt, antwortete:
Beobachter des menschlichen Herzens.
Beobachter vor allem des eigenen.
Ich zwinge mein Herz zum Schweigen, wenn es auch glaubt, viel sagen zu müssen. Immer fürchte ich nur einen Seufzer, statt der Wahrheit formuliert zu haben.
Stendhal hat bestimmte Lieblingsausdrücke.
Die Romanistin Elisabeth Edel hat die Werke Stendhals neu ins Deutsche übersetzt.
Einer von diesen Lieblingsausdrücken, und das kommt in fast allen Büchern vor, ist n'est-ce que ça. Immer dann, wenn sich eine Figur von etwas besonders große, verführerische Vorstellungen macht. Das kann die Liebe sein, das kann der Krieg sein, das kann irgendein Abenteuer sein. Dann erlebt man das, wovon man jahrelang geträumt hat, und dann kommt die Enttäuschung und die Figur sagt, ah, n'est-ce que ça, mehr ist es nicht.
Mein Gott, glücklich sein, geliebt werden, mehr ist es nicht?
Rot und Schwarz war der Roman, der Stendhals Meisterschaft begründete. Der Protagonist, ein junger Mann aus der Provinz, Julien Sorel, erstrebt mit allen Mitteln den gesellschaftlichen Aufstieg.
Es war Juliens erster Gedanke, als er sein Zimmer betrat. Er war in jenem Zustand aus Staunen und ängstlicher Verwirrung, in den die Seele verfällt, wenn sie etwas lang Ersehntes erreicht hat.
Geboren wurde Marie-Henri Bell, der sich mit 34 Jahren das Pseudonym Stendhal zulegte, am 23. Januar 1783 in Grenoble. Sein Vater war Jurist. Der Sohn verachtete ihn ein Leben lang, hielt ihn für geizig und kaltherzig. Umso mehr liebte er die Mutter. Sie starb, als der Kleine erst 7 Jahre alt war.
Meine Mutter war eine bezaubernde Frau. Ich wollte sie mit Küssen überschütten. Und es sollten keine Kleider dazwischen sein. Ihre Zärtlichkeiten erwiderte ich mit einem solchen Feuer, dass sie vor mir floh.
Der feurige junge Mann gelangte 1799 nach Paris, wo er nach dem Willen des Vaters die École Polytechnique besuchen sollte. Henri hatte keine Lust dazu, obwohl er ein kleines Genie in Mathematik war. Er wollte lieber schreiben. Außerdem:
Die Umgebung von Paris erschien mir furchtbar hässlich. Keine Berge.
Verlassenheit und Heimweh machten ihn krank. Ein Verwandter nahm sich seiner an. Er war Generalsekretär in Napoleons Kriegsministerium und verschaffte Henri einen kleinen Posten in einem Dragonerregiment. Ausgerechnet dieses Regiment brach kurz darauf nach Italien auf. Für den jungen Mann aus Grenoble das Ziel seiner Träume.
Jeden Tag wird mir aufs Neue bewusst, dass ich ein italienisches Herz habe.
Von der Liebe in all ihren Facetten gingen die Impulse aus, die ihn zum Schreiben brachten. Wobei die Liebe zu Italien die einzige war, die in Ruhe wachsen durfte und ihn begleitete. Sein Verhältnis zu Frauen dagegen glich einem stürmischen Meer. Schwärmerei, Sehnsucht, Leidenschaft, erotischer Furor. Ein Verlangen, das die Grenzen zum Wahnsinn streifte. Auch derbes Draufgängertum.
Es gibt 4 verschiedene Arten von Liebe.
Der Fachmann spricht und der Analytiker.
Erstens:
Die Liebe aus Leidenschaft.
Zweitens:
Die Liebe aus Galanterie, die in Paris um 1760 herrschte. Sie gleicht einem Gemälde, auf dem alles, auch die Schatten, rosafarben sein muss. Drittens: Die Liebe aus Sinnlichkeit. Einen süßen Fratz begegnen, der abzuhauen versucht. Auf diese Weise fängt man mit 16 Jahren an.
Stendhals Betrachtungen über die Liebe, 1822 erschienen, wenden sich an fortgeschrittene Jünger der Galanterie und entstanden, als der Autor das eigene Herz heftig in der Klemme fühlte. Das Schreiben kam ihm vor wie einem erstickenden der Luftröhrenschnitt.
Die Liebe gleicht dem Fieber. Sie entsteht und vergeht ohne den geringsten Einfluss des Willens. Wobei die Liebe in jedem Lebensalter möglich ist.
Für beide Behauptungen war er selbst das beste Beispiel. In Mathilde Dembowski verliebte er sich so heftig, dass er keinen Ausweg sah. Sie war eine geborene Visconti aus Mailand und die Gattin eines polnischen Offiziers in napoleonischen Diensten. Mutter zweier Söhne und für Stendhal der Inbegriff verlockender, fülliger Weiblichkeit.
Ich kenne mich. Ich werde sie für den Rest meines Lebens lieben.
Bevor er wieder zur Vernunft und zum Schreiben kam, machte er sich zum Narren vor einer Frau, die ihn unerbittlich abwies, verfolgte sie, lauerte ihr auf, warf sich vor ihr in den Staub, bildlich gesprochen.
Als ich die Treppe erklomm, war ich einer Ohnmacht nahe.
Immer wieder hat es Leidenschaften von erstaunlichem Ausmaß gegeben, denen Stendhal distanzlos ausgeliefert war. So sehr er beim Schreiben das Ideal des schlichten, sachlichen, nüchternen anstrebte, das eigene Herz drohte jeweils in Schmerzen zu verglühen.
Es gibt einen schlagenden Beweis meiner Liebe. Das ist die Ungeschicklichkeit, die mich überfällt, die mich wütend macht, die ich aber nicht überwinden kann.
Wenn es mit der hohen Minne so gar nicht vorangehen wollte, wenn die Damen der Gesellschaft ihn gängelten oder abwiesen, dann griff er zurück auf die niederen Stände. Prostituierte, Stuben- und Bauernmädchen, Serviererinnen, Wäscherinnen, was ihm gerade unterkam. Er hatte so seine Tricks.
Findet man Gefallen aneinander, geht man zu ihr nach Hause. Und wenige Tage später kann man ihr an die Wäsche gehen.
In einem Drei-Sprachen-Mix, wie es für ihn typisch war, vertraute er seinem Tagebuch an, dass er sich über den Verlust der widerspenstigen Mathilde doch noch getröstet hatte.
The women allein können mich von Mathilde ablenken. Le donne, e non il lavoro, die Frauen und nicht die Arbeit.
Trost fand er außerdem im Land südlich der Alpen.
Ich kann nicht sagen, wie viele Tage ich in einem Gefängnis schmachten würde, nur um in der Mailänder Scala Don Giovanni zu hören oder Il Matrimonio Segreto.
Mozart also und Domenico Cimarosa, seine Favoriten auf dem Feld der Musik. Und dann läuft er auch schon der nächsten Frau über den Weg.
Ich muss es wagen zu wagen. Je mehr ich sie liebe, desto furchtsamer werde ich.
Er fand sich hässlich. Seine Korpulenz, die kurzen Beinchen, das krause Haar, das bereits in jungen Jahren auszudünnen begann. Immerhin, im Süden schien das Blut leichter durch die Adern zu fließen. Sein Leben lässt sich von nun an als große Pendelbewegung zwischen Frankreich und Italien beschreiben. Mit Abstechern nach England und Deutschland. 1812 nahm er am Russlandfeldzug Napoleons teil und sah Moskau brennen. Das Massensterben, Hunger, Kälte, Brutalität erschütterten ihn.
Ein Ozean der Barbarei.
Mag sein, dass sich im Kanonendonner einerseits und in verzehrender Liebespein andererseits herausbildete, was Henri Bayle, der spätere Stendhal, als Bellisme kultivierte. Eine Haltung entschiedener Distanz, von nichts zu erschüttern scheinbar, versehen mit einem Hauch Ironie und einem guten Schuss Zynismus. Eine Mauer, hinter der sich eine empfindsame Seele gut verstecken ließ.
Fast alles Unglück im Leben hat seine Ursache in falschen Vorstellungen. Die Menschen gründlich kennen, das Geschehen nüchtern zu betrachten, ist folglich ein großer Schritt zum Lebensglück.
Und zur stilistischen Meisterschaft. Aus Henri Bayle wurde Stendhal. Ein Ort in Deutschland, den er als Mitglied der Grande Armée kennenlernte, hieß Stendhal. Der Geburtsort des berühmten Altertumsforschers Johann Joachim Winckelmann, der die Italienliebe seiner Landsleute kräftig geschürt hatte. Er war das Vorbild. Von Anfang an gab sich Stendhal nicht der Hoffnung hin, er könnte mit seiner Kunst die Massen begeistern. In seine Bücher schrieb er die Widmung
»To the happy few«.
Nur wenigen zu gefallen, erschien ihm als Auszeichnung.
Ich schreibe nur für etwa 2 Dutzend Menschen, die ich nie gesehen habe, die mich aber verstehen, so hoffe ich.
Nach Napoleons endgültiger Niederlage wurde Stendhal in Italien als Spitzel verdächtigt und sah sich gezwungen, länger in Paris zu verweilen, als es ihm lieb war. Immer knapp bei Kasse arbeitete er als Journalist, verkehrte in den Salons der Literaten, veröffentlichte schließlich 1830 den Roman
Le Rouge et le Noir.
Rot und Schwarz. Stendhal beschreibt seine Helden stets mit psychologischer Raffinesse. Der Stil ist schlicht und klar.
Das ist ja nicht nur bei ihm ein Bonmot, wenn er sagt, er setzt sich, bevor er sich ans Schreiben macht, jeden Tag hin und liest ein paar Seiten aus dem Code Civil, also aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, um sich an eine trockene, nüchterne, klare Sprache zu gewöhnen.
Elisabeth Edel, die Übersetzerin, hat besondere Sorgfalt darauf verwandt, den Ton genau zu treffen.
Diese Sprache ist natürlich manchmal karg, knapp, ruppig, aber genau das wollte er. Dazu hat er sich auch gezwungen und das war auch von ihm durchaus eine Art Wagnis, weil er sich bewusst war, er verstößt damit gegen den Geschmack seiner Zeit, er stößt die Leute vor den Kopf. Die erfolgreichen Autoren seiner Zeit hat er eben gerade als preziös aufgeblasen und so weiter abgelehnt.
Keine Nuance, die ihr dabei entgangen wäre.
Genau um diesen Stil haben sich eben auch die Übersetzer nicht gekümmert oder haben noch bis in die 50er, 60er Jahre hinein, also die letzten Stendhal-Übersetzungen stammten immer so aus den 1950er Jahren. Auch da war der Geschmack des deutschsprachigen Publikums oder auch der Übersetzer nicht so, dass sie den Stil Stendhals respektiert hätten, sondern immer wieder versucht, durch die Hintertür der Übersetzung diesen Stil zu verändern.
Stendhal erregte Aufmerksamkeit mit seinem Buch Rot und Schwarz. Endlich war er auch in den Augen der anderen das, als was er sich schon so lange fühlte, ein Romancier. Als er 1833 in Rom eine unveröffentlichte Handschrift entdeckte, regte ihn das zu seinem zweiten Meisterwerk an.
Die Kartause von Parma.
Der Roman spielt in Italien und handelt von der Liebe, von den beiden Dingen also, die dem Autor besonders am Herzen lagen. Vor historischem Hintergrund geht es um Abenteuer, um eine große, tragische Leidenschaft und wiederum ums psychologisch raffinierte Ausleuchten von Seelenlandschaften. Stendhal machte aus den drei Elementen ein Ganzes und sein Werk zählt vor allem nach dem Urteil späterer Generationen zum Kanon.
Ich gestehe, dass ich so kühn war, den Figuren die Rauheiten ihres Charakters zu lassen.
Als das Buch erschien, hatte der Autor noch genau 3 Jahre zu leben. Und 3 Worte, italienische natürlich, sollten auf seinem Grabstein stehen. So hatte er frühzeitig verfügt.
Visse, scrisse, amor.
Er lebte, er schrieb, er liebte. Stendhal starb in Paris am 23. März 1842, 59-jährig, an einem Schlaganfall. Seine französischen Freunde hatten kein Gefühl für die Melodie der 3 italienischen Wörter und änderten die Reihenfolge. Er schrieb, liebte, lebte.
Scrisse, amor, visse.
Den Schriftsteller auf seiner Wolke wird es amüsiert haben. N'est-ce que ça?
Mehr ist es nicht.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an den französischen Schriftsteller Stendhal, der am 23. Januar 1783 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.